Ich habe jetzt nichts generell gegen eine Mail, aber das ist im Bereich Verkauf und auch im Bereich PR, dass die Leute, die viele Mails verschicken, die haben alle eine Telefonphobie.
Ja, herzlich willkommen zum Totalist to Sell Storytelling Podcast. Dr. Rainer Zietelmann ist heute wieder bei mir. Wir haben in der letzten Folge über sich neu erfinden und Verkauf und große Vorbilder gesprochen. Also bitte unbedingt reinhören, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und heute sprechen wir über eins seiner Lieblingsthemen, nämlich PR, Public Relations. Und lieber Dr. Zietelmann, ich gehe gleich in medias res, da wir über Verkauf gesprochen hatten beim letzten Mal, jetzt über PR. Wo würden Sie denn eigentlich den Unterschied sehen zwischen diesen beiden Gattungen?
Im Grunde genommen gibt es keinen Unterschied, ja, weil PR heißt, an eine bestimmte Zielgruppe auch etwas zu verkaufen. Ja. In dem Fall beispielsweise, wenn ich in die Medien kommen will, muss ich halt an die Zielgruppe Journalisten etwas verkaufen. Ja. Insofern gibt es da für mich keinen Unterschied. Und da gibt es sogar auch insofern ganz viele Gemeinsamkeiten. Ich kann sofort erkennen, wenn jemand nichts vom Thema PR oder Verkauf versteht. Ich hatte also einerseits selbst eine PR-Agentur, habe aber auch mit verschiedenen PR-Agenturen auf der Welt zusammengearbeitet. Also ich selbst als Kunde dann für meine Bücher. Ja. Und Sie können sofort erkennen, dass jemand keine Ahnung hat von PR oder keine Ahnung von Verkauf, wenn er ihm folgenden Satz sagt. Er sagt, ja, aber ich kann ja den Kunden auch nicht zwingen oder ich kann ja den Journalisten auch nicht zwingen. Ich kann ja nur anbieten. Ja. Und das zeigt schon, dass es ein Mensch ist, der das Thema nicht versteht. Ja. Weil natürlich kann man niemanden zwingen. Einen Kunden zu zwingen würde ja heißen, Sie legen dem irgendwo einen Vertrag für Lebensversicherung vor, halten ihm die Pistole an den Kopf und sagen, du musst jetzt unterschreiben oder wirst erschossen. Oder wenn Sie einen Journalisten überzeugen wollen, dass er einen Artikel schreibt, dann wird es ja heißen, Sie drohen dem Folter an oder so oder erschießen, wenn er jetzt das nicht schreibt. Das macht natürlich keinen. Das würde ja zwingen heißen. Ja? Aber das Gegenteil, was die Leute sagen, naja, ich spiele es halt einfach nur an. Ja? Das ist halt auch nicht verkauft. Einfach dem irgendeine Mail zu schicken oder sagen, ja, mehr als anbieten kann ich es ja nicht. Ich sage den Leuten immer, Verkauf oder PR liegt genau zwischen diesen beiden Extremen. Ja? Das liegt nämlich da, wo es darum geht, einen anderen Menschen von etwas zu überzeugen, zu überlegen, wie kann ich den überzeugen, wie kann ich die Sache für ihn interessant und attraktiv darstellen. Ja? Und ich meine, das macht im Grunde jeder Mensch, wenn es wichtig ist, dass er sich auch überlegt, wie er etwas verpackt, so eine Botschaft. Also ich vermute jetzt, wenn jetzt jemand von den Zuhörern schon mal geheiratet hat, einen Heiratsantrag gemacht hat, ja klar, das kann man auch machen, so beiläufig, wenn man bei McDonald's sitzt und sagt, Mensch, was hättest du wohl halten, wir heiraten wir? Oder irgendwo beim Spaziergehen sagt, komm mal heiraten. Kann man machen, vielleicht machen das auch manche Menschen so. Aber ich glaube, die meisten, die werden sich vorher überlegen, in welcher Situation frage ich das, wie verpacke ich das am besten, wie schaffe ich eine schöne Atmosphäre und wie bringe ich das so rüber, dass ich möglichst ein Ja bekomme und kein Nein. Ja? Insofern ist jeder Heiratsantrag ein Verkauf und auch eine PR-Leistung, wenn man so will. Ja? Und wenn man jetzt kommt zu PR, dann wäre es natürlich noch geschickter, wenn ich jetzt, ich habe das jetzt noch nicht so probiert, aber sagen wir mal, fällt mir dabei gerade ein, wenn ich jetzt jemand heiraten möchte, dann in den 3 Monaten davor in dem Umfeld dieser Person zu erreichen, dass möglichst viele Leute positiv über mich sprechen, so. Ja, wenn mir das gelingt, PR heißt ja im Grunde genommen, dass andere positiv über dich sprechen, weil das natürlich glaubwürdiger ist, als wenn du selbst positiv über dich sprichst. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, also mein Buch ist super klasse und das ist genial, das ist einfach großartig, das müssen die kaufen, da werden sie denken, naja gut, der Zietelmann ist überzeugt von seinem Buch, logisch, er will das verkaufen, ja, der hat es ja auch geschrieben, wie sonst, aber wenn sie jetzt in der Zeitung einen Artikel lesen würden, der vielleicht sogar nicht ganz so enthusiastisch ist und sogar vielleicht auch außer mal generell positive Tendenz möglicherweise sogar ein paar kritische Punkte enthält, dann ist das plötzlich überzeugender als das, was ich selbst sage. Ja, und das ist übrigens auch wichtig bei der PR. Manche Leute denken so, dass man da schwarz-weiß irgendwo malen müsste. Aber das wirkt ja auf intelligente Menschen gar nicht überzeugend. Ja, also jeder weiß doch im Grunde genommen, dass jedes Produkt oder jeder Mensch oder jedes Unternehmen positive und negative Seiten hat. Und wenn ich jetzt alles so darstelle, als ob alles irgendwo perfekt ist, ja, dann rufe ich eher Widerstand hervor, ja, von den Leuten. Ich sag mal ein Beispiel. Ich hatte früher gearbeitet für eine, also es war ein Kunde von mir, eine Tochtergesellschaft der Bank Austria. Die ist also BRCA Real Invest und die haben geschlossene Immobilienfonds aufgelegt, die auch an sich eine gute Performance hatte, speziell in Osteuropa. Und die hatten mich jetzt gebeten, Kontakte zu großen deutschen Banken herzustellen, zur Dresdner Bank, zur Commerzbank, überall, wo ich gut vernetzt war, um zu gucken, ob die ihre Produkte auch in Deutschland vertreiben können. Und dann war ich mit dem Geschäftsführer von dem Unternehmen, also bei den führenden Produktentscheidern, Vertriebsleuten von großen Banken. Dann hat er was gemacht, was ich sehr gut fand. Er hat also sein Produkt dargestellt, seine Kompetenz, auch mit den guten Seiten, hat aber dann über die wenigen Fonds gesprochen auch, die schlecht gelaufen sind, die nicht performt hatten. Und hat gezeigt, warum das so war, wie dann die Probleme gelöst waren. Und dadurch hat er Glaubwürdigkeit gewonnen. Also hinterher haben mir die Leute gesagt, Mensch, fand ich toll. Nicht nur einer, der die ganze Zeit erzählt, wie toll alles bei ihm ist, sondern ich habe den Eindruck, das ist ein ehrlicher Typ, der einfach ehrlich auch informiert. Ja. Und das heißt, das ist so, auch zum Beispiel in meiner Autobiografie, wenn du nicht mehr kennst, starte neu. Da erzähle ich sehr selbstbewusst von meinen Erfolgen, aber ich erzähle auch von meinen Schwächen und von meinen Niederlagen. Und da haben also viele Leute gesagt, Mensch, dadurch finde ich es gerade glaubwürdig. Ja. Und das verstehen aber viele Unternehmen nicht, die so ein PR machen, wo alles immer in schöne Worte und so wie unser Wirtschaftsminister, der Peter Altmaier, ja, das ist so ein Primitiv-PR-Mensch. Bei dem ist immer alles irgendwie klasse, super, toll und verspricht gerne Sachen, die völlig auch unrealistisch sind, wo er später dran wissen wird, keiner wird seinen Job verlieren und was weiß ich, ja. So. Ja. Und dadurch wirkt er halt für die meisten Menschen irgendwo unglaubwürdig, ja, so als Schönfärber. Und so sind aber auch viele Unternehmen. Und das muss man auch in der PR erst lernen, dass also das Entscheidende auf Glaubwürdigkeit ankommt. Und mir hat es mal ein Journalist gesagt, der hat das ganz gut ausgedrückt, der sagte, immer wenn ein Unternehmen freiwillig mich über etwas informiert, was ich noch nicht wusste, und was auch möglicherweise negativ oder kritisch zu bewerten ist, ja, dann zahlt er damit auf sein Glaubwürdigkeitskonto ein. Ja. Dieses Glaubwürdigkeitskonto, das ist ganz entscheidend, weil in der PR geht alles um Glaubwürdigkeit.
Das heißt, wir haben eigentlich auch diesen negativen Aspekt, das ist ja auch in unserem Gehirn, auch bei einer Story. Eine Story muss ja auch mal eine Punchline, irgendein Bösewicht, einen Schurken haben. Wenn immer alles glatt geht, ist das für unser Gehirn ja unglaubwürdig. Und was ich noch interessant finde, was Sie auch sagten, das Umfeld überzeugen. Das Wort überzeugen kommt ja meiner Ansicht nach sogar daher, dass ich einen Zeugen habe, der für mich aussagt, ja, diese Person ist richtig. Also könnte man sagen, Verkauf versucht meinetwegen Person A zu überzeugen und gute PR versucht das Umfeld von Person A zu überzeugen, damit dieses Umfeld auf die Person einwirkt, dass das, was der Verkäufer möchte, das Richtige ist. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, wobei beim guten Verkauf auch das Anführen von Zeugen also extremst wichtig ist. Ich sage mal ein Beispiel, wo ich meine Firma hatte. Wir waren also Marktführer für die Kommunikation von Immobilien- und Fondsgesellschaften in Deutschland. Und wenn ich da einen neuen Kunden gewonnen habe, dann war es also so, dass ich immer eine Broschüre dabei hatte mit Aussagen von anderen Kunden, die wir hatten. Ja? Also wo die dann geschrieben haben, wir arbeiten jetzt seit 8 Jahren zusammen und mit dem Unternehmen, also mit meiner Firma, und haben dann was Positives gesagt, aber jetzt nicht wie so ein Wortschaum. Ja? Also das machen viele so davon halt überhaupt nichts. Von Kompetenz und maßgeschneiderte Lösungen und diesen ganzen Quatsch so, ja, das ist, habe ich gerade so eine Allergie dagegen. Das überzeugt also gar niemanden, solche Wortschaum. Und die dann ganz konkret gesagt haben, vielleicht, wir hatten folgende Probleme zu lösen und dabei hat uns das Team hier geholfen, deswegen arbeiten wir jetzt auch seit 8 Jahren zusammen. Ja. Und das hat mir also sehr geholfen, dann auch diese Zeugen anzuführen. Das war eigentlich das Entscheidende, wenn ich einen neuen Kunden gewonnen habe, dass ich dann ganz stolz zeigen konnte, Unternehmen, die auch eine hohe Reputation hatten, weil dann natürlich auch ein Reputationsübertrag von unseren Kunden auf mich, auf mein Unternehmen dann stattgefunden hat. So ähnlich, wie wenn Sie jetzt ein Buch haben und dann kriegen Sie eine tolle Besprechung, sagen wir mal in der Neuen Zürcher Zeitung oder in der FAZ, ja, dann erfolgt ja da auch ein Reputationsübertrag von dem Medium auf Ihr Buch.
Jetzt hören ja sehr viele von den Hörern hier. Das sind viele Entrepreneure, auch viele Selbstständige, viele, die auch selber Berater werden wollen und die sich immer fragen, wie können sie eigentlich bekannter werden? Und klar, sie suchen einerseits nach Empfehlung, wenn einer einen anderen empfiehlt, wie Sie es eben gesagt haben, zahlt auch die Reputation auch ein. Und gleichzeitig gibt es ja extrem viele PR-Agenturen, Presseagenturen, Positionierungscoaches, was auch immer, wo dann teilweise die Ausbeute relativ dürftig ist. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte als Unternehmer erfolgreich sein und ich möchte auch bekannter werden, was würden Sie dem empfehlen? Was sollte diese Person jetzt am besten machen?
Also erstmal kann ich das unterstreichen, was Sie sagen. Also die allermeisten, ich würde nicht sagen, es gibt einige schwarze Schafe, sondern es gibt wenige weiße Schafe in dieser Branche. Okay. Ja. Ich habe das also selbst auch am eigenen Leib spüren müssen. Ich habe auch in Deutschland mal dann für meine Bücher, obwohl ich ja selbst PR kann, ja, habe ich dann auch mal versucht, PR-Agenturen zu engagieren. Ja. Und alle waren komplett unfähig. Ja. Also ich habe keine einzige erlebt, die das konnte. Und ich konnte es ja jetzt beurteilen, weil ich ja selbst auch was von verstehe und selbst auch eine PR-Agentur hatte. Ja. Insofern war es also nicht so, dass ich irgendwelche unrealistischen Erwartungshaltungen dann an die herangetragen habe, die man gar nicht erfüllen kann. Im Gegenteil, ich habe es dann selbst gemacht, ja, und habe dann jeden Zeitungsartikel, der dann kam, in der FAZ, im Spiegel, im Fokus, habe ich den dann unter die Nase gehalten und sag mal, guck mal, da sieht man, es geht, ja, aber ihr habt es halt nicht hingekriegt, ja. So, weil es gibt jetzt natürlich auch Leute, die nichts von PR verstehen, die haben dann auch zum Teil unrealistische Erwartungshaltung, ja. Aber es ist leider tatsächlich so, und ich habe das dann auch im Ausland erlebt, hier in Deutschland mache ich also die PR ausschließlich selbst, ja. Da habe ich also niemanden gefunden, der das kann. Aber ich kann es natürlich in anderen Ländern jetzt nicht so machen. Ich habe zum Beispiel in den USA schon 3 verschiedene PR-Agenturen für mich engagiert, die alle eine Gemeinsamkeit hatten, nämlich, dass sie komplett unfähig waren. Ja. Ich habe das Glück, eine PR-Agentur zu finden in Großbritannien, die richtig klasse ist, ja, die macht es gut, ja, das ist auch mal, gibt also auch diese Ausnahmen. Ich habe jetzt gerade mit einer PR-Agentur in China zusammengearbeitet, wo ich also auch, die hat PR in Social Media, war ganz schlecht, jetzt probiere ich es mit einer anderen. Also, wie kann man das rausfinden, ob jemand gut ist? Im Ausland ist es tatsächlich, sagen wir noch mal ein Stück schwerer herausfinden und zu beurteilen. In Deutschland ist es ein bisschen einfacher, weil Sie sehen ja die Ergebnisse. Also das Schöne ist, in der PR kann man ja eigentlich alles nach außen sehen. Ja? Und deswegen, wenn ich jetzt zum Beispiel Kunden gewinnen wollte für mich, dann habe ich neben dem Stimmen von zufriedenen Kunden Folgendes mitgebracht. Ich habe dann immer so eine Sammlung von Presseausschnitten, wo ich gezeigt habe, gucken Sie, das hatten wir, hier war der Artikel in der FAZ, hier war der Artikel in der Welt, hier war dies und in dieser Fachzeitschrift oder in dieser, ja. Also ich habe konkrete Ergebnisse auch gezeigt und da gibt es aber auch leider Kunden, die sind einfach und auch, sagen wir, Kunden und PR-Agenturen, die geben sich mit Sachen zufrieden, die sind einfach Quatsch. Zum Beispiel, das hat mir mal einer ganz stolz gezeigt, den angeblichen Output von seiner letzten PR-Agentur. Das waren aber alles nur sogenannte PR-Portale, ja. Das ist also totaler Quatsch. Das sind so, die tun jede Pressemitteilung irgendwo da online stellen. Das liest kein Mensch. Das ist also eigentlich ein Betrug im Grunde genommen, ein Fake. Und die produzieren dann künstlich irgendwo einen Output von Sachen, die aber überhaupt keine Reputation haben und gar nicht ernst genommen werden. Und deswegen, also es ist schon sehr schwierig. Und wenn ich ehrlich bin, gehört auch tatsächlich ein gewisses Trial and Error dazu. Mhm. Und es wird aber noch schwieriger durch einen anderen Umstand, dass man jetzt auch andererseits eine gewisse Zeit braucht, um Ergebnisse zu erzielen. Also ich habe zum Beispiel damals, wo ich meine Agentur hatte, von den Kunden verlangt, dass sie einen Einjahresvertrag unterschreiben, weil ich gesagt habe, ich lüge sie an, wenn ich sage, wir können hier in kurzer Zeit die Ergebnisse erzielen, sondern das dauert halt oft eine gewisse Zeit. Und deswegen ist es am Anfang ein bisschen schwer zu beurteilen. Ja, ist es jetzt einfach, sind es die Anfangsschwierigkeiten, die es oft gibt, ja, oder ist es jetzt eine der vielen PR-Agenturen, die jetzt keine Ahnung haben. Also ich hatte auch selbst dann, ich habe ja auf der anderen Seite gesessen, wo ich meine PR-Agentur hatte, und da war es auch manchmal so, dass dann sogar nach dem ersten Jahr noch Kunden waren, die kündigen wollten, weil selbst das Jahr zu kurz war. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern, wir hatten also eine Tochtergesellschaft von Ernst & Young als Kunde, die in diesem ersten Jahr Real Estate, und da kam nach einem Jahr der Geschäftsführer zu mir, hat so nett geredet und viel gelächelt. Das war aber kurz, bevor man kündigen konnte. Und da hatte ich schon gewusst, aha, der will wahrscheinlich kündigen, so nett, wie der jetzt redet die ganze Zeit. Ja. Und hat so auf dem Tisch so ein Blatt umgekehrt, also auf den Rücken gelegt, praktisch das Blatt Papier auf die Rückseite. Ja. Und das war auch die Kündigung, das habe ich ja schon gedacht. Ja. Und dann habe ich ihn durch einen Satz überzeugt. Ich habe gesagt, wissen Sie, wie Bambus wächst? Da sagte er, nee, weiß ich nicht. Bambus wächst erst, ohne dass man sieht, also monatelang oder ich weiß vielleicht sogar jahrelang, habe ich jetzt vergessen, und das sieht man gar nicht, und dann auf einmal, zack, sprießt in wenigen Wochen dann Meter hoch. Und Sie sind jetzt der Mensch, der buddelt jetzt den Samen gerade aus, bevor es jetzt losgeht. Und dann hat er tatsächlich gesagt, okay, ich überlege es mir nochmal, und hat mich nach einer Woche angerufen, hat gesagt, also Ihr Bild mit dem Bambus hat mich überzeugt, und wir machen das jetzt nochmal weiter, ja. Aber das ist halt auch nicht immer so. Es ist auch manchmal so, dass also tatsächlich man an eine unfähige PR-Agentur gerät. Und wenn ich also ganz ehrlich jetzt einen Tipp geben soll, also klar, man sollte sich Referenzen von Kunden zeigen lassen, die also auch schon lange mit dem Unternehmen zusammenarbeiten. Auch da machen viele PR-Agentur Fake. Zum Beispiel, die haben dann so Präsentationen, da ist dann eine Riesen, sind dann lauter Logos von ganz beeindruckenden Unternehmen, so, das sind unsere Kunden, ja, um damit zu werden. Wenn man dann aber näher mal fragt, dann war das irgendjemand, mit dem haben die mal ein kleines Projekt vor 10 Jahren gemacht, was 2 Wochen gedauert hat oder so, ja. Ich habe das immer anders gemacht, ich habe gesagt, das sind die Kunden, mit denen wir jetzt zum Beispiel seit 5 oder seit 10 Jahren kontinuierlich zusammenarbeiten. Ja, also das, sowas muss man auch hinterfragen. Dann und sich wirklich auch Referenzen zeigen lassen und kritisch nachfragen und auch die Ergebnisse zeigen lassen. Und wie gesagt, wenn dann schon so einer kommt mit so Sprüchen, das habe ich also in der Erfahrung von mir, wo einem gleich am Anfang erzählt, was, warum alles nicht geht oder wie schwierig das ist, dann läuten also bei mir schon alle Alarmglocken, wenn der dann sagt, wie schwierig so, sag ich, natürlich ist es schwierig, weil wenn es einfach wäre, müsste ich ja nicht engagieren. Da könnte es ja jeder machen. Das ist ja jetzt Quatsch. So, ja? Natürlich ist es schwierig. Ja? Aber wenn einer schon anfängt, sich praktisch zu, wenn ich merke, der fängt jetzt schon, bevor er überhaupt angefangen hat, sich dafür zu rechtfertigen, dass er keine Ergebnisse zustande bringt. Ja? Also da läuten bei mir wirklich alle Alarmglocken dann.
Hat er ja eigentlich auch gerade den Kunden überzeugt, dass er eigentlich nicht geeignet ist für den Job, weil jemanden, der keine PR macht, das schafft man auch ohne Aufwand. Also nicht in die Presse kommen, schafft jeder, glaube ich, selber. Da ist keine externe Hilfe erforderlich. Jetzt hatten Sie auch die schwarzen und die weißen Schafe erwähnt. Also ich kenne auch viele PR-Agenturen, habe da auch eher schlechte, manchmal auch gute, aber jetzt eher schlechte Erfahrungen. Und meine Beobachtung ist, dass die halt, genau wie Sie es vorhin gesagt haben, erstmal dieses, ich kann ja niemanden zwingen, sollen sie ja auch nicht, aber die müssen natürlich strategisch vorgehen. Und ganz oft wird irgendeine Mitteilung per Streufeuer wirklich an jeden geschickt, der nicht, ich sag mal, bei 3 auf dem Baum ist. Also so eine Art One Size Fits All. Ist das eine Sache, die Sie auch beobachtet haben? Und was wäre denn der intelligente Weg? Was würde denn eine gute PR-Agentur stattdessen machen?
Also das ist man kann manchmal so Pressemitteilungen machen, aber das ist so in meisten Fällen, also verwende ich es gar nicht. Eine Pressemitteilung ist so eine Seite, die dann tatsächlich über einen großen Verteiler geschickt wird, ja. Und das ist aber die unintelligenteste Form, PR zu machen. Ich erzähle mal von mir vielleicht ein Beispiel über meine Bücher, die Psychologie der Superreichen und mein Buch Die Gesellschaft und ihre Reichen und mein letztes Buch Die Kunst berühmt zu werden, wie ich da konkret vorgegangen bin. Also bei dem Buch Psychologie der Superreichen, das war ja eine Studie, das war auch meine zweite Doktorarbeit, die hat also neue Ergebnisse gebracht, was Journalisten eigentlich immer gern mögen, aber sie mögen es halt auch gerne exklusiv, nur für sich so, ja. Und da kann man manchmal einen Deal machen, und das habe ich auch in dem Fall mit dem Spiegel so gemacht. An den bin ich rangetreten und habe gesagt, ich habe hier eine Studie, die würde ich Ihnen exklusiv anbieten, ja. Aber das heißt, er bekommt das, bevor es irgendein anderer bekommt, aber nur dann, wenn Sie also größer darüber berichten. Wenn Sie sagen, das ist jetzt nicht interessant genug, wir berichten darüber, aber dann nur klein, dann ist es auch in Ordnung. Aber dann bekommen sie es halt nicht eher. Ja? Und sowas wird häufig gemacht. Und da ist später ein 4 Seiten lang Artikel im Spiegel draus geworden. Und dasselbe habe ich dann auch immer mit dem gemacht bei meinem Buch Die Gesellschaft und ihre Reichen. Da ist wieder ein 4 Seiten lang Artikel draus geworden. Und bei meinem letzten Buch Die Kunst berühmt zu werden, da bin ich an einen FAZ-Redakteur herangetreten und habe dem von berichtet, habe dem einige Probenkapitel geschickt und habe gesagt, also, Sie können es exklusiv bekommen, aber nur, wenn es eine ganze Seite kommt in der FAZ. Und das hat er mir auch zugesagt und hat sich auch dann dran gehalten. Das heißt, der Journalist hat davon, es muss immer ein Deal sein, zum beider Seiten nutzen. Die Journalisten jetzt in dem Fall vom Spiegel von der FAZ, die haben den Nutzen gehabt, dass sie die Sache exklusiv gehabt haben. Und ich habe halt den Nutzen gehabt, dass ein renommiertes Medium berichtet hat. Also das ist zum Beispiel eine Art, das ist jetzt nicht die einzige, wie man vorgehen kann, ja. Also diese Mails verschicken, ja. Mail ist gleich Angst vorm Telefon, ja. Ich habe jetzt nichts generell gegen eine Mail, aber das ist generell im Bereich Verkauf, sondern auch im Bereich PR, dass die Leute, die viele Mails verschicken, die haben alle eine Telefonphobie, ja. Weil ich muss die Leute anrufen. Man kann den Leuten auch vorab eine Mail schicken, aber dann kommt danach der Anruf, wo man mit den Leuten drüber spricht, ja. Und dann halt die Leute auch überzeugt, weil Mails werden so viele verschickt, ja. Da kommt also nichts bei raus, ja. Das Entscheidende ist, dass man also auch persönliche Gespräche mit den Journalisten vereinbart. Also wo ich meine Firma hatte, wir haben immer sehr viele persönliche Gespräche. Da muss ja für beiden Nutzen bestehen. Das heißt, man muss auch vorher überlegen, welche Neuigkeiten, welche Botschaften habe ich, die für die Leser dieses Mediums interessant sind. Weil der Journalist, der macht ja so eine Sache nicht, weil er einem Gefallen tun will oder weil man einem sympathisch ist oder so, sondern der macht das, der schreibt ja deswegen drüber, weil er denkt, dass es ein Thema ist, was für seine Leser interessant ist. Ja? Ja. Also muss ich mir vorher überlegen, welches Thema könnte für das entsprechende Medium interessant sein.
So, ich muss dem Gegenüber auch irgendetwas bieten, zum Beispiel Exklusiv-Coverage und nicht per Streufeuer irgendwas an alle schicken. Das wäre ja am Ende so ähnlich, als würde man einen Heiratsantrag an 10 verschiedene Leute machen und bei dem 11. dann erwarten, dass die Person, die das aber weiß, dass es schon an 10 andere ging, dass die sich dann als was ganz Spezielles vorkommt, wenn man mal bei der Heiratsmetapher bleiben wollen, oder ist wahrscheinlich so. Jetzt hatten wir ganz kurz über die Themen gesprochen, die wir hier adressieren in dem Podcast. Und Herr Zittelmann, Sie hatten auch kurz von Ihrem Werk, Ihrer Dissertation über Hitler gesprochen als Thema, den ich sowieso auch noch auf der Liste hätte, weil er hat ja sehr stark Leute manipuliert, sehr erfolgreich auch. Dass das alles nicht ethisch war, das ist vollkommen klar. Kann es sein, dass gerade Deutschland deswegen so ein Problem mit Verkaufen, Inszenierung, PR, Positionierung hat, weil man immer an die manipulative Zeit des Dritten Reiches denkt? Ist das vielleicht ist da der Hase im Pfeffer, wenn da sich ja sehr stark mit diesem Thema auch befasst haben?
Habe ich sogar noch gar nicht drüber nachgedacht, aber ich will auch mal so sagen, eine gewisse Skepsis gegenüber Verkauf, Werbung, ja, ist ja auch gesund, wenn mir einer irgendwo, wenn ich alles kaufen würde, was mir irgendeiner aufschwätzen will oder alles glauben würde, wollte, was mir irgendein Politiker erzählt, ja, das wäre ja auch jetzt schlecht, ja. Aber leider ist dann so, dass die Leute, die vermeintlich kritisch sind, zum Beispiel gegen den sogenannten Mainstream-Medien, die fallen dann oft irgendwo vom Regen die drauf und beziehen dann ihre Informationen vielleicht von Russia Today oder was weiß ich, die dann noch manipulativer sind. Ja? Also ob das jetzt ein Grund ist, weiß ich nicht. Aber nochmal zurück zum Thema PR. Also das Wichtigste ist, dass ich mir erstmal überlege bei der PR, welche Medien nutzen meine Kunden. Ja? Wenn ich jetzt also ein Unternehmen habe, dann muss ich wissen, welche Medien meine Kunden nutzen. Und in diese Medien muss ich halt reinkommen. Ja? Und in seriösen Medien kann man das nicht kaufen. Ja? Es gibt auch so sogenannte, das haben wir immer so ein bisschen verächtlich, Kaufmedien genannt. Das sind aber unseriöse Medien, wo man irgendwo, die haben so ein Geschäftsmodell, du machst dir eine große Anzeige und dann kannst du auch noch einen Artikel dazu veröffentlichen. Ja? Das ist für mich keine PR. Ja? Das hat eher was mit Werbung zu tun und das ist auch nicht seriös, ja. Irgendwelche bezahlte Advertisements oder was weiß ich, sondern ich spreche hier vom echten Überzeugungsprozess, dass also ein seriöser, kritischer Journalist da sitzt, den ich von überzeugen muss, dass ich hier eine für ihn interessante Geschichte habe. Das heißt, eine Geschichte, die für seine Leser interessant ist. Und das ist natürlich für jeden Journalisten anders. Jeder Journalist hat andere Themen, die ihn interessieren, hat andere Einstellungen, hat andere Vorlieben. Und wenn ich die kenne, dann kann ich mich auch individuell darauf einstellen. Aber wenn ich jetzt so, was Sie gesagt haben, diese Pressemitteilung herausschicken, ja, das kann man auch für manche Sachen, ist es auch richtig, ja. Aber das ist sozusagen die primitivste Form von der PR, weil es halt in der Tat nicht maßgeschneidert ist und nicht berücksichtigt jetzt die konkreten Themen und Interessen von dem Medium, um das es jetzt geht. Ja, nicht jedes Thema eignet sich jetzt für jedes Medium auch.
Ja, also eigentlich wieder die Frage, wie gehe ich eigentlich, auch wenn das Wort maßgeschneidert halt oft genutzt wird, hier muss es wirklich maßgeschneidert sein, wie gehe ich da eigentlich auf die Leute richtig zu. Wir sind fast am Ende von unserer PR-Story heute, werden sicherlich noch einige Interviews mal dazu machen können, weil ich glaube, die Gesprächsthemen, lieber Dr. Zittelmann, werden uns da nicht ausgehen. Aber vielleicht noch mal eine letzte Frage an Sie, die sicherlich viele Hörer interessiert. Sie haben sich ja immer neu erfunden. Sie haben sehr viel Erfolg gehabt. Sie waren in ganz vielen Bereichen an der Spitze. Sie sind Immobilieninvestor, was wir noch gar nicht heute besprochen haben. Sie sind Bodybuilder. Sie sind wirklich in allen Bereichen sehr erfolgreich. Wie schaffen Sie das, sich jeden Tag neu zu motivieren? Weil sowas wird man ja nicht, wenn man da irgendwie auf der Couch Chips isst und irgendwie Fernsehen guckt. Also was ist Ihr Erfolgsrezept, um wirklich jeden Tag Vollgas zu geben und das offenbar auch noch mit großem Spaß an der Sache?
Ja, das Letzte, was Sie gesagt haben, das war ja die Antwort schon drauf. weil ich halt nur die Dinge mache, die mir Freude machen und andere Sachen delegiere und auch ablehne zu tun, ja. Und das ist also ganz wichtig, ja. Manche Leute glauben das gar nicht. Ich weiß noch, ich habe neulich mal den schon ein bisschen länger her den Rossmann kennengelernt, inzwischen zu mir befreundet, ja, in der Drogerie, ja. Und das ist auch ein bisschen provokativer Mensch, aber wir mögen sehr gerne. Und dann habe ich auch so gesagt in dem Gespräch, also dass ich nur Sachen mache, die mir Freude machen. Er sagt, also als hätte man von allem, was ich gesagt habe in der letzten halben Stunde, also das war jetzt der größte Unsinn, so was sie gesagt haben. Ja, so ein bisschen provokativ. Ja. Da habe ich gefragt, wieso? Da hat er mir erzählt, welche Sachen er alles öfters macht, die ihm keine Freude machen. Ja. Und da habe ich gesagt, ja, das mag bei Ihnen so sein. Das ist aber bei mir wirklich anders. Ja. Ich habe einen absolut selbstbestimmten Tag. Auch dadurch, dass ich finanziell frei bin, entscheide ich, ob ich arbeite, was ich arbeite, wo ich arbeite, wann ich arbeite, mit wem. Es gibt da keine Vorgaben. Ja? Und selbst in der Zeit, allerdings, wo ich Angestellter war, war es auch so, dass ich nur die Sachen gemacht habe, die mir Freude gemacht haben. Die anderen Sachen habe ich an alle wegdelegiert. Also zum Beispiel, wo ich bei der Zeitung war, bei der Welt, da hat mir Spaß gemacht, Artikel zu recherchieren und zu schreiben und da Leute kennenzulernen. Aber da gehören auch viele andere Sachen dazu. Da musste man so zum Layout gehen und dann irgendwo abstimmen, wie viele Zeilen passt da rein und die Seite aufreißen, hieß es dann so scribbeln und was weiß ich. Ja. Da habe ich einfach immer gesagt, das kann ich nicht, ich habe es von anderen machen lassen und habe dann nur die Sachen gemacht, die mir halt Freude machen. Ja. Und das war also schon mein Leben lang so. Ich gebe zu, das ist jetzt vielleicht nicht ganz sympathisch, aber ich hatte 3 Schwestern, schon da war es so, dass ich also alle Arbeiten praktisch als Kind an die delegiert habe. Später, wo ich dann Student war, zum Beispiel, wenn ich umgezogen bin und musste so streichen und so Sachen, die mir keinen Spaß gemacht haben, da hatte ich einen Freund, der war da begabt, so handwerklich begabt, der hat das alles für mich gemacht. Dafür habe ich ihm dann geholfen beim Referat oder habe ihm ein Referat geschrieben oder so. Ja. Und das heißt, ich habe immer konsequent einfach Dinge wegdelegiert, ja, auch bis in die kleinste Kleinigkeit, also jetzt einen Termin beim Arzt oder so, das macht halt die Sekretärin aus und nicht ich. Ja. Ich würde jetzt auch nicht die Idee kommen, selbst zu bügeln oder in meine Kleider zur Reinigung zu bringen und da abzuholen oder so, was manche Menschen machen. Ja. Also, aber das geht noch viel weiter. Ich habe also immer konsequent den Grundsatz verfolgt, das, was keine Freude macht, delegiere es an andere, das müssen andere dann tun. Und das ist ja auch nicht ungerecht, weil der liebe Gott hat ja die Dinge unterschiedlich verteilt. Zum Beispiel, ich habe so eine Buchhalterin seit 10 Jahren, der würde das gar keinen Spaß machen, die könnte das auch gar nicht, die Dinge, die ich mache. Der macht jetzt Spaß, Buchhaltung, das ist das, was ihr Freude macht. Ja. Und wenn ich solche Sachen selbst mache, ja, das ist ja geradezu asozial, ja, weil ich nehme ja dann anderen Leuten die Arbeit weg, ja, die denen das Freude macht, ja. Und deswegen glaube ich, dass jeder Mensch sich also fragen sollte, wo gibt's denn Dinge in meinem Leben, auch ruhig im privaten Bereich, ja, die ich tue und die auch ein anderer tun könnte oder auch in der Firma, ja. Und das heißt halt dann delegieren. Es gibt ganz wenige Sachen, wo es anders ist, ja, bei mir. Zum Beispiel Korrekturlesen, wenn ich ein Buch geschrieben habe, das macht mir überhaupt keinen Spaß. Ja, das ist richtig auch anstrengend und nervig. Das mache ich aber trotzdem selbst, aber einfach aus der Einsicht, weil ich sage, wenn ich dann ja an einem Buch gearbeitet habe und drücke mich dann davor, da eine Woche lang vielleicht auch zu sitzen und zweimal Korrektur zu lesen, muss mich dann später über die Druckfehler ärgern oder so oder bestimmte Sachen, die niemand gefunden hat. Also natürlich lese ich nicht allein Korrektur, das macht auch schon noch ein Korrektor. Ja?
Ja.
Aber das sind so Sachen, also gebe ich zu, das macht mir jetzt keine Freude, aber das ist ganz wenig. Das ist also, sagen wir mal, maximal 1%. Deswegen, ich muss mich jetzt nicht motivieren. Ich gehe auch nicht jetzt zum Sport, weil ich denke, das ist gesund oder so, sondern ich gehe zum Sport, weil mir das Training Freude macht einfach. Und ich schreibe auch jetzt nicht ein Buch, um Geld damit zu verdienen, sondern ich schreibe ein Buch, weil ich Freude habe am Prozess des Schreibens. Und ich gebe das Interview jetzt auch nicht, ich bekomme dafür kein Geld. Ich mache das auch nicht, um Ihnen Gefallen zu tun, sondern ich mache das ausschließlich deswegen, weil mir das Spaß macht. Und so ist halt mit allen Dingen im Leben. Ja.
Das merkt man auch. Und glaube ich, das ist auch von Dr. Rainer Zietelmann sicherlich eine Quintessenz dieses Interviews. Was dir keine Freude macht, das mach nicht und sieh zu, dass du in eine Position kommst, wo das, was du machst, dir Freude macht. Und das andere machen halt andere. Ich glaube, das ist auch fast eine Weisheit Richtung Lebensglück. Dr. Rainer Zietelmann, ich danke Ihnen sehr für dieses wirklich spannende Interview, wo wir einige Themen jetzt Verkauf im ersten PR und einige Lebensweisheiten in diesem abgedeckt habe. Und ich würde mich freuen, wenn wir auch noch in Zukunft dazu die Gelegenheit haben. Also to be continued auf diesem Kanal, würde ich sagen.
Ja, herzlichen Dank. Hat mir Spaß gemacht und freue mich schon auf das nächste Gespräch.
Wunderbar. Vielen Dank.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des Totales to Sell Storytelling Podcast, seit Mai 2019 gibt es diesen Podcast schon. Wir haben uns ganz viele verschiedene Sachen angeschaut. Wir haben geschaut, was die Musiker von KISS richtig machen, was Edgar Allan Poe mit Corona zu tun hat, was uns Peter Gerber, der Chef von Lufthansa Cargo, über Management sagen kann, was ein Tausendsasser wie Dr. Rainer Zietelmann über den Verkauf und das sich neu erfinden erzählt. Wir haben über Rechtsmedizin Dinge erfahren, über Thriller, über politische Gegebenheiten, über Positionierung, Marketing, Branding. All das waren Themen. Und es ging immer darum, wie kann ich eigentlich mit einer guten Story Menschen überzeugen, um ein Produkt, eine Idee, ein Projekt, was immer ich habe, dadurch besser verständlich zu machen und einfach besser verstanden zu werden, nicht nur als Führungskraft, sondern auch als Individuum. Und was es eigentlich sonst noch für Regeln, für Absurditäten, für spannende Stories und für interessante Begebenheiten gibt. Was die Realität macht, was die Fiktion macht, warum die Realität manchmal um einige schräger ist als die Fiktion. All das haben wir uns angeschaut und ich werde mir jetzt mal ein bisschen Zeit nehmen, um zu überlegen, in welche Richtung sollte der Podcast in der nächsten Zeit gehen im Jahr 2021. Und ihr werdet deswegen eine kleine Zeit vielleicht nichts von mir hören und dafür kehrt dann der Podcast Totalist to Sell mit Veit Etzold, also mit mir, mit besonderem Karacho zurück. Ich danke euch erst einmal fürs Zuhören, wünsche euch noch einen tollen Start in das neue Jahr und freue mich, euch bald wieder hier bei diesem Podcast begrüßen zu dürfen. Das war euer Veit Etzold, Experte für Strategie und Storytelling.